Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen, Folge 21, wenn wir alle Sonderfolgen mal mitzählen. Ich bin Frank Lechtenberg, bei mir ist wieder mein Chefredakteur Carsten Barnbeck. Hallo Carsten, wir haben gerade eben gefühlt zumindest die Messe hinter uns gebracht und auch unseren Messe-Sonderpodcast, das war die Ausgabe 20, und haben unsere Eindrücke des ersten Messetages da geschildert gehabt. Aus deiner Sicht, wie gut ist diese Folge jetzt wenige Wochen später gealtert?
Tierisch gut. Hallo erstmal. Und ich habe mir das im Vorgang extra nochmal angehört, weil ich mir schon dachte, dass wir darauf zu sprechen kommen. Tatsächlich bin ich immer wieder begeistert. Das können wahrscheinlich viele unserer Hörer nachvollziehen. Es gibt ja immer so diesen allerersten Eindruck, wo man sagt, ja, lass dich davon nicht blenden. Und dann sammelt man in den nächsten Tagen so tiefere Eindrücke, die das Ganze differenzieren. Und am Ende, wenn man die ganze Messe nach 4 Tagen rekapituliert, merkt man, der erste Eindruck war doch der richtige. Also die Tendenzen, die wir damals aufgezeigt hatten, waren ja einmal, ihr seid irgendwie aufs Holz gekommen, das wirklich Holz in Tare sehen. Und das nenne ich mal stellvertretend für eine wohnraumtauglichere Gestaltung der Geräte. Das könnte man, glaube ich, so überschreiben, weil mir ist auch im Lauf der Messe aufgefallen, das hatten wir nicht erwähnt, dass die Geräte kleiner werden. Insgesamt wird HiFi immer kleiner und kompakter. Jetzt, da muss man natürlich irgendwie den 43 Zentimeter, 63 Kilo Röhrenvollverstärker außen vor lassen. Aber wir haben gerade aktuell im Test, hat ein Kollege eine, darf ich es schon verraten? Doch, ja, wir haben vom Ferrum kleine Geräte da. Und das sind wirklich so winzig kleine HiFi-Fladen, die aber unglaublich was können, die Geräte. Und die sind auf der Messe in bester Gesellschaft gewesen. Der zweite Trend, der sich definitiv mehr als bewahrheitet hat, ist, dass alle Hersteller Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um die Preiskurve wieder etwas einzufangen. Natürlich gibt es nach wie vor die Superlative, HiFi für unfassbares Geld, aber so im Großen und Ganzen hat man an vielen Ständen kleine, smarte Produkte gesehen, die bisweilen im ersten Moment schon mal Preisschilder haben, wo man durchatmen muss. Aber wenn man überlegt, was die können, was da an Bord ist und dass man abgesehen von den Lautsprechern da eine komplette Kette vor sich hat, passen auch diese Preise ins Konzept. Und Hersteller wie Nubert und Konsorten haben eben sehr, sehr günstige, aber exzellent klingende Neuheiten vorgestellt.
Was mir im Nachhinein auch aufgefallen ist und was das ja unterstreicht, was du gerade gesagt hast, ist, dass die Geräte auch eine höhere Integration haben. Das heißt, du hast ja sehr häufig inzwischen einen Streaming-Vollverstärker, also dass du eine sehr gute Streaming-Einheit in deinem Vollverstärker schon drin hast, die nicht nur eine Bridge ist, sondern wirklich auch alle Bedienelemente, die du so brauchst, mit einem vernünftigen OS dahinter schon anbietet und das dem entgegenkommt, was du auch gesagt hast, wohnraumfreundlicher. Also dann steht dann ein 43 Zentimeter Gerät, was aber vielleicht aus einem Aluminiumblock zum Beispiel herausgekommen ist. Da kommen wir gleich sicherlich nochmal drauf zu sprechen, denn wir haben heute einen Gast hier bei uns in unserem Podcast der Fidelity, der eben auch Produkte im Portfolio hat, wo die große Serie beispielsweise eben aus Aluminium gefräst worden ist und deswegen ja, und eben auch so eine hohe Integration aufweist. Also Streaming-Client, Vollverstärker, alles drum und dran, was man so gerne hätte. Und ich glaube, das kann auch ein Trend sein. Was mir auch aufgefallen ist im Nachhinein, der Kollege Roland Schmenner hat ja auch viel über Kopfhörer gesagt. Ich bin ja mit ihm über die Messe gegangen. Und das Thema Kopfhörer tatsächlich hat mich so sehr angetriggert, das muss ich jetzt zugeben, dass ich käuflich einen erstanden habe. Und also einen der Kopfhörer, die ich auf der Messe gehört habe. Insofern hat diese Messe ihren Endkundencharakter, also Leute anzusprechen, auch ja voll und ganz erfüllt, weil ich bin als Endkunde und ich weiß, dass Roland auch sehr liebäugelt mit einem Produkt, was er dort gehört hat. Und ein weiterer unserer Kollegen hat sich seit der High-End inzwischen 2 neue Kopfhörer. Vielleicht muss ich dem einen oder anderen Kollegen, der zu Hause auch mal Probleme mit dem Raum ein bisschen hat, noch mal einen Tipp geben oder mal einen Kopfhörer mitbringen. Dieser Trend, den ich auf der Messe gesehen habe, irgendwo latent, das ist jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen, ist in meinem Bekanntenkreis doch gerade da. Ich dachte, das Thema Kopfhörer würde langsam ausebben, aber nö. Also gerade ist es wirklich sehr virulent und sehr da und beschäftigt mich auch persönlich. Und dieses andere Hören mit dem Kopfhörer, aber auch die Qualität der Auflösung ab einer gewissen Klasse, das hat mich schon nochmal wieder beeindruckt, obwohl ich jetzt ja echt ein alter Hase bin. Meine ersten Kopfhörer, ja, die sind schon auseinandergefallen, so alt sind die. Also irgendwas aus den 1980er Jahren. Und die sind, ja, seitdem höre ich das eigentlich. Immer noch ein spannendes Thema, immer noch ganz gut. Das heißt also, da waren wir auch ganz gut unterwegs auf der Messe. Nicht auf der Messe war unser Gesprächspartner, der war aber trotzdem unterwegs und es gibt auch neue Produkte. Und jetzt freuen wir uns darauf, dass wir Jens Ragenow vom Pannes Vertrieb mit dabei haben und freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns beim Podcast teilzunehmen. Und Carsten hat sich viele Fragen für dich überlegt.
Ja, das habe ich, in der Tat. Beziehungsweise ich muss da wahrscheinlich ein bisschen ausgreifen. Wir haben ja gerade eben über die Messe geredet und unsere ersten Eindrücke. Und eine der großen Tendenzen war ja, dass alles wieder ein bisschen gesetzter und bodenständiger wird. Damit will ich natürlich, spiele ich natürlich auf die Preispolitik an. Da muss man dazu sagen, dass das bei dem Pannes-Vertrieb dieses Jahr so ein bisschen außergewöhnlich lief. Ihr wart nämlich gar nicht auf der Messe, sondern habt außerhalb der Messe bei einem kleinen Abendevent eure Neuheiten präsentiert. Erst, glaube ich, wenn ich richtig liege, den Händlern und dann uns, der genau. versammelten Presse. Und da wollte ich mal wissen, warum habt ihr das auf diese Weise gelöst?
Warum haben wir das auf diese Weise gelöst? Und die High-End an sich, die High-End-Messe, ist sehr, sehr teuer und wird auch immer teurer. Und am Ende des Tages muss irgendjemand die Rechnung bezahlen. Und das ist üblicherweise unterm Strich der Endkunde. Das heißt, die Kosten für Events, für Messen und so weiter fließen natürlich eben auch ein Stück weit in die Preise ein. Und wir haben uns eben gesagt, wir gehen diesen Trend nicht weiter mit. Wir machen das nicht mehr. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, zeigen das im kleinen Kreis die Produkte, also Fachhändlern und Presse und dem Endkunden dann, wenn es soweit ist.
Ich habe eben extra nochmal nachgesehen. Ihr habt insgesamt 3 neue Produkte vorgestellt, beziehungsweise nein, es waren keine neuen Produkte, sondern es waren Produktfamilien, muss man ja sagen. 2 einzelne Produkte, eine Familie. Auf den Neuheiten ist zum größten Teil noch NDA. Kannst du unseren Zuhörern dann mal kurz erklären, was das eigentlich ist?
NDA, genau, steht für Non-Disclosure Agreement. Das heißt, die Informationen, die Produkte und so weiter sind alle noch geheim, weil eben im Hintergrund immer noch an kleinen Details und an den letzten Informationen gefeilt wird. Deswegen können wir noch nicht über jedes Produkt in der Tiefe sprechen, aber vielleicht können wir ja ein paar Details teasern.
Das machen wir jetzt. Erzähl uns doch mal was zu der Lautsprecherfamilie, die kommen wird.
Eins der Dinge, über die ich schon ein bisschen was erzählen kann und darf, ist, dass wir unsere Bronze-Serie. Aktuell sind wir in der 6. Generation Bronze-Serie und wir stellen in Kürze unsere neue Bronze-Serie vor, die heißt ganz originell Bronze 7G, also sprich die 7. Generation.
Jetzt frage ich mal ganz plump ins Blaue hinein, wenn man so eine Lautsprecherlinie hat wie eure Bronze-Serie, die ja sehr, sehr gut gelaufen ist am Markt, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dann eine neue Generation zu machen? Ist das jetzt wirklich nur der Zwang, dass man einfach mal wieder was Neues bringen muss oder gibt es da technischen Anlass für?
Da lacht er. Gute Frage. Genau. Das ist ein bisschen was von beidem tatsächlich. Also grundsätzlich ist es natürlich so, also unsere Lautsprecherserien laufen in aller Regel 5 Jahre, manchmal etwas länger, aber üblicherweise haben unsere Serien eine Haltbarkeit in Anführungsstrichen bei uns interne Produktlebenszyklus von 5 Jahren. Einfach, weil wir A, natürlich merken, dass irgendwann das Interesse an den Produkten schwindet, aber im Wesentlichen ist es so, dass wir den großen Vorteil haben, dass Monitor Audio nach wie vor ein Familienunternehmen ist, was also in der Hand seines Eigentümers ist und der Eigentümer sitzt jeden Tag in dieser Firma und hat ein komplett eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam, Designteam und so weiter, die komplett in Raleigh in England sitzen und sich jeden Tag mit den Produkten beschäftigen. Und es hat sich halt bewährt, dass wir im Zeitraum von 5 Jahren haben wir alle unsere Serien quasi einmal durchgedreht, also Bronze, Silver, Gold, Platinum. Und die Technologien, die Erfahrungen, die wir daraus mitnehmen aus diesen Entwicklungen, fließen dann, also wir haben ein Top-Down-System, das heißt, diese Entwicklungen und Erfahrungen fließen dann eben in die günstigeren Produkte ein. Also du siehst halt, wenn du unser Produktportfolio dir mal über die Jahre und Jahrzehnte anschaust, siehst du halt, dass die Entwicklungen aus der Platinum-Serie in die Gold-Serie, in die Silver-Serie und dann schlussendlich in die Bronze-Serie einfließen. Und dementsprechend entwickeln wir pro Jahr im Prinzip entwickeln, forschen und bringen wir auf den Markt pro Jahr immer wieder eine neue Serie. Das ist mal ein bisschen versetzt. Also wir schaffen eben keinen Zyklus, dass wir jedes Jahr eine neue Serie bringen, aber das ist so der über den Daumen Wert.
Nicht zu vergessen, das sollte man vielleicht an genau dem Punkt erwähnen, dass ihr ja ganz oben on top eben noch die Hyphen habt, die so ein bisschen außer der Konkurrenz vor wie vielen Jahren war das? Vor 4 Jahren vorgestellt wurde als guckt mal, was wir alles können Produkt. Ja. Nenne ich das jetzt mal.
Also Monitor Audio ist ja 1972 gegründet worden. Dementsprechend sind wir 2022, also ist das Unternehmen 2022 50 Jahre alt geworden. Hm. Und die Idee und der Anspruch war eben schon auch ein Stück weit, dass man sich selber, aber auch seinen treuesten Fans eben ein Stück weit ein Geburtstagsgeschenk, ein Jubiläumsgeschenk eben einfach macht. Das fiel mit der High-End 2022 zusammen. Auf der High-End 2022 hieß sie noch Konzept 50, weil sie nicht ganz fertig war. Aber wir haben da zumindest schon mal einen Vorgeschmack auf diesen Lautsprecher gegeben. Und 2023 war es dann soweit, dass dann also tatsächlich aus der Konzept 50 die Hyphen wurde und damit eben unser Spitzenmodell für schmale 82.500 Euro, immerhin pro Paar, aber dass daraus dann eben unser Spitzenmodell geboren ist. Mhm. Was aber eben tatsächlich auch im Wesentlichen ein Technologieträger ist, also genau das, was im Wesentlichen Technologieträger ist, wo in der Platinum 3G-Serie beispielsweise auch, aber auch in unserer neuen Gold-Serie, in der Gold 6G-Serie, vieles aus der Hyphen auch schon wieder eingeflossen ist in diese neuen Serien.
Ich muss gestehen, die Jahreszahlen hätte ich jetzt nicht mehr zusammengekriegt.
Dafür bin ich ja da.
Es gibt aber noch ein weiteres Produkt, das ihr vorgestellt habt. Das fand ich besonders spannend, weil wir da, du erinnerst dich an die Nacht- und Nebelaktion, die wir letztes Jahr hatten. Wir haben direkt von der Messe die limitierte Version einer Studio 89 mitnehmen dürfen und hatten die dann, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, eine Handvoll Tage zum Testen und Ausprobieren.
Genau,
und wir haben dich ziemlich gefordert. Das waren wirklich 3-4 Tage im Hörraum, die uns völlig geflasht haben, weil das wirklich ein extrem musikalisches kleines Böckchen ist. Und die kommt jetzt in Serie. Ich glaube, darüber dürfen wir offen reden, weil das NDA in dem Fall schon gefallen ist.
Ja.
Die Studio 89 finde ich insofern interessant, weil wir unser Aufhänger war ja, dass die Bronzelinie eben eine wundervoll günstige Messeneuheit gewesen ist. Aber die Studio 89, die hat eine andere Besonderheit und zwar zieht die sich aus eurem Familien- oder Serienzyklus so ein bisschen raus. Weil es ja wirklich ein Einzelstück ist. Also zur Studio 89 gibt es keinen Center, keinen Subwoofer und so weiter und so fort. Lass uns mal reden über Anforderungen, Bedürfnisse von Händlern beziehungsweise vom Handel im Allgemeinen. Hat das irgendeinen Anlass beziehungsweise wie kommt es zu dieser Besonderheit, dass die Studio 89 ein Einzelstück ist?
Im Prinzip ist sie zu gut. Also im Wesentlichen ist das
im Prinzip, tut mir sehr leid für die Box.
Genau. Im Prinzip ist sie einfach zu gut. Also in der Studio 89 vereinen wir halt ganz, ganz viel Technologie aus der Platinum 3G-Serie in einem besonderen Gehäuse. Die Studio 89, also daher ja auch der Name, die Studio 89, ist ja im Prinzip eine Hommage an unsere seinerzeit erfolgreichste Serie, die Studio-Serie, die halt 1989 auf den Markt gekommen ist. Und die Studio, dementsprechend ist es halt so, dass wir sagen, wir wollten diese ganz besondere Serie im Hause Monitor Audio, wollten wir mit einem eigenen Lautsprecher ehren. Und haben das eben mit der Studio 89 auch getan. Aber es ist und bleibt, es soll halt ein Einzelmodell bleiben.
Ja, wir hatten letztes Jahr, muss ich ganz offen zugeben, in-house, also bei uns im Verlag, darüber spekuliert, ob das unter Umständen auch ein Zugeständnis an die Tatsache sein könnte, dass der Handel eben nicht mehr so funktioniert, wie er das vor 30 Jahren noch getan hat. Und dass es eventuell für Hersteller schwieriger wird, ganze Familien im Handel zu positionieren. Ist da was dran?
Das glaube ich nicht. Also das ist nach wie vor ist es für den Endkunden und auch für den Händler attraktiv, vollständige Serien zu haben, dass man eben die verschiedenen Ansprüche von Kunden, also die Ansprüche und Möglichkeiten am Ende des Tages auch von Kunden, dass man denen einfach ein entsprechendes Produkt bereitstellen kann. Dass man also sagt, okay, also wir haben Kompaktlautsprecher, wir haben Standlautsprecher, wir haben Center-Lautsprecher, Surround-Lautsprecher, Subwoofer und so weiter. Also von daher ist es aus meiner Wahrnehmung sowohl für Händler als auch für Endkunden weiterhin attraktiv, dass man vollständige Serien anbietet.
Dann könnte man noch mal drauf zu sprechen kommen, ihr habt ja auch Roxane im Vertrieb, wo wir gerade in der letzten Ausgabe den wundervollen Streaming-Vollverstärker im Test hatten. Kleiner Tipp am Rande, der ist gerade in diesen Tagen auch auf unserer Homepage erschienen. fällt mir gerade so ein, ich habe das heute Morgen registriert. Das ist ja ein Produkt, das mit dem Blick auf das Preisschild schon ein bisschen teurer dasteht. Allerdings muss man bedenken, es ist ja ein Vollverstärker, der einen DA-Wandler und einen Streaming-Client integriert hat. Die, also im Grunde genommen bekommt man drei, beziehungsweise sagen wir mal 2,5 Komponenten in einer. Wie siehst du das? Sind das für euch Kaufklasse-Produkte oder ist das noch ein Einsteiger? Gibt es da überhaupt noch diese Abgrenzung? Man sagt ja immer, dass die Kaufklasse nach und nach verschwindet. Also das, was man früher so die goldene Mitte genannt hat.
Also wir merken das schon tatsächlich. Das ist so dieses, wir sind ja eingestiegen mit der Roxane Attessa Serie. Das war ja das war und ist ja die Einstiegslinie bei Roxane.
Ja.
Da haben wir ein Integrated und unten ein Streaming Amplifier. Die sind sehr, sehr erfolgreich. Die Kunden lieben diese Produkte. Gleichzeitig kam aber eben die Nachfrage auf, okay, wir wollen mehr. Also sowohl aus dem Handel als auch von den Kunden kam eben die Frage auf, okay, die Serie ist spannend, die klingt so gut. Was passiert denn? Also was habt ihr denn noch im Programm? Und daraufhin ist dann nachher tatsächlich die Roxane Caspian 4G-Serie, also die vierte Generation. Auch Roxane hat ja eine sehr lange Historie, ist dann eben diese vierte Generation der Roxane Caspian-Serie entstanden, aber eben auch wieder mit dem All-in-One-Konzept und Anspruch, dass man eben sagt, okay, es gibt Leute, es gibt Kunden, die sagen, ich will nur in Anführungsstrichen einen hochwertigen Stereo-Verstärker mit digitalen, mit DA-Wandler-Sektionen und eben genauso auch Menschen, die sagen, ich will in Anführungsstrichen all in one inklusive Streaming-Sektion und dementsprechend bieten wir eben beides an.
Wie siehst du die Rolle des Handels beim Verkauf dieser Produkte? Ist es heute noch damit getan, dass man die einfach ins Schaufenster stellt und hofft, dass das Laufkundschaft reinkommt? Was sind für euch die spezifischen Herausforderungen, wenn ein Händler sagt, ja, ich will so ein Produkt verkaufen?
Also der Handel war, ist und bleibt der wichtigste Partner im HiFi-Bereich. Das ist uns zwar sowohl für Hersteller und Vertriebe als auch für Endkunden. Ich denke, daran geht nach wie vor kein Weg vorbei. HiFi ist ein Thema. Es geht um Emotionen. Du musst vergleichen. Du musst dir die Sachen anhören. Du musst sie ausprobieren. Und das kannst du halt einfach nur seriös beim Fachhändler. Das, was wir halt machen, ist, dass wir sehr viel Vorarbeit, also ich würde schon sagen, dass wir sehr viel Vorarbeit leisten, dass wir also die technischen Daten, dass wir die Anforderungen quasi übersetzen für unsere Händler, dass wir Schulungen anbieten und dass wir uns also ganz, ganz viel darum kümmern, dass die Produkte sowohl für einen Fachhändler als auch für einen Endkunden am Ende des Tages einfach zugänglich und verständlich sind.
Damit man die Produkte anfassen und erfahren kann.
Ja, ganz genau.
Das wäre es auch von unserer Seite. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und wir sehen uns.
Ich freue mich. Bis dann.
Ja, vielen Dank an Jens Ragenow vom Pannes Vertrieb. Und die haben natürlich, wir haben darüber gesprochen, gerade Roxane Audio und Monitor Audio im Vertrieb. Und Carsten hat es auch gesagt, der Roxane Streaming Vollverstärker ist gerade bei uns auf der Webseite zu finden und da nochmal auf jeden Fall reinschauen. Wahrscheinlich, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, habt ihr ihn sowieso über die Webseite abgerufen. Also insofern habt ihr das schon vorher gesehen. Vielen Dank, Jens, für deine Zeit und für die Informationen und viel Erfolg mit dem, was jetzt dann kommt, was wir vorhin angesprochen haben, die Bronze-Serie, dass dann so im zweiten Jahresverlauf da eine erfolgreiche Geschichte draus wird.
Danke euch.
Ja, spannend, ne, dass man über einige Dinge nicht sofort sprechen darf, dass da doch irgendwie Gründe dahinter stecken, warum es diese NDAs eben gibt. Aber das hat ja Jens ganz gut erklärt, wie das funktioniert. Und wir wissen ja jetzt zumindest schon mal, dass da was kommt und wie die Linie auch heißt, nur die technischen Details, die dürfen wir oder haben wir noch nicht. Und deswegen können wir die auch hier im Podcast noch nicht nennen. Aber ich glaube, wir werden darüber berichten.
Das machen wir auf jeden Fall. Also ich darf da schon mal verraten, dass die Päckchen schon auf dem Weg zu uns sind.
Sehr gut.
Ich muss zugeben, ich weiß jetzt gar nicht, welches Modell wir von der neuen Serie kriegen. Aber man kann vielleicht noch dazu sagen, dass NDA jetzt nicht einfach nur ein Wort ist, sondern wir haben auf dieser Abendveranstaltung richtig so einen Stapel Papier unterschreiben müssen. Also es ist wirklich so mit Anwälten und allem drum und dran. Ich glaube, wenn wir jetzt uns in irgendeiner Form verplappert hätten, würde mein Dienstwagen ab jetzt Monitor Audio gehören.
Auch sehr schön.
Steht bestimmt irgendwo da drin.
Wir haben auch gleichzeitig natürlich, das hängt immer mit unserer Podcast-Veröffentlichung zusammen, ein neues Magazin am Markt und haben da wieder einen sehr bunten Strauß an Themen, wie ich finde. Also wir sind echt bunt gemischt und gut aufgestellt. Lautsprecherröhren, digital, auch Hintergrundinformationen, all das ist ein Thema. Fangen wir vielleicht mit den Lautsprechern an, weil so, glaube ich, auch ja, was Spannendes ist, wenn wir zum Beispiel Standlautsprecher drin haben, die im nicht mehr unteren sechsstelligen Bereich unterwegs sind. Also da, was sagen wir? Ich glaube, wir sprechen um die 200.000 Euro.
Roundabout.
Admiravox AV170, das Stichwort.
Das war tatsächlich eine Entdeckung auf der Finest Audio Show in Wien letztes Jahr. Die hatten einen riesengroßen Raum und ich bin da reingestolpert, habe mich in die Vorführung gesetzt und nachdem die ersten beiden Bassimpulse durch den Raum gelaufen sind und ich gemerkt habe, dass ich meinen Darm neu ordnen muss, wusste ich, das will ich mal im Hörer mal ausprobieren. Und zu unserer allergrößten Überraschung hat sich der Hersteller, Admiravox kommt aus Ungarn, sofort bereit erklärt, rüberzukommen. Er ist da mit Speditionen und mit Umzugsunternehmen sogar angereist.
Ich wollte gerade fragen, was wiegt ein Lautsprecher?
Oh, ich will das jetzt gar nicht sagen, weil da gab es im Vorfeld ziemliche Verwirrungen. Der Lautsprecher selbst ist 170 Zentimeter hoch und besteht aus dickwandigen Aluminiumprofilen. Kann sich jetzt jeder selber vorstellen, was sowas wiegen dürfte. Also die Box selbst wiegt so auf jeden Fall um die, also ich glaube, die 170 Zentimeter Höhe kann man auch als Gewicht durchgehen lassen in Kilogramm. Und dazu kommt noch ein irgendwie gearteter Fuß aus Holz, der relativ dick, wulstig und hoch ist, um diesem Riesenkonstrukt ordentlich Stand zu geben. Das heißt, über 200 Kilo auf jeder Seite sprechen wir da. Hinzu kommt eine 70 Kilogramm schwere Frequenzweiche, die ist bei der AV170 nämlich extern. Das ist eine weitere Besonderheit. Und die dritte Besonderheit ist, dass der Macher, ist ein Ingenieur, der irgendwie mit einem Fuß auch in der Automobilbranche tätig war. Der ist es einfach gewohnt, dass Customizing fest dazugehört. Das bedeutet, wenn ich mich für so einen Lautsprecher interessiere, rufe ich da an oder kontaktiere ihn in irgendeiner Form und dann wird ausgearbeitet, welcher Fuß, welche Lackierung etc. pp. Also das ist alles maßgeschneidert und die Box selbst, ich will dem Artikel nicht zu sehr vorausgreifen, ist eine Macht.
Sollte sie auch sein für den Preis, ganz ehrlich. Ja. Da würde ich die Erwartung gar nicht nach unten schrauben wollen. Das Ding muss knallen, im positiven Sinne. Und das wird sie dann auch offensichtlich getan haben. Aber das kann man ja nachlesen. Was ich dann spannend finde, ist die Bandbreite in dieser Ausgabe. Wenn wir gucken, wir haben noch einen Standlautsprecher drin, die Fine Audio 501. Da haben wir ein ganz anderes Preisschild. Das würde wahrscheinlich bei der Admiravox vielleicht eine Schraube oder sowas kosten im Umgerechnet. Also sind wir knapp über 1.000 Euro. Das ist ja. Ne? Also so ist HiFi. Also so breit ist HiFi und man kann mit beidem schon Musik hören. Das muss man auf jeden Fall sagen.
Auf jeden Fall.
Auch mit der kleinen und je nach Raum ist auch möglicherweise die Fine Audio durchaus sogar die bessere Wahl. Denn der Raum spielt ja mit, wissen wir.
Ganz großes Thema. Also eine Admiravox werde ich mir jetzt natürlich nicht in einen 12 Quadratmeter Raum stellen können, schon wegen der Deckenhöhe. der Punkt ist einfach, normalerweise tun wir uns da auch so ein bisschen schwer mit, so eine unglaubliche Spreizung im Heft zu haben, weil wir ja schon, ein reines Premium-Magazin wäre übertrieben, aber wir haften uns ja schon auch, also wir haben kein Problem mit exklusiven Themen, wenn das zu begründen ist. Der Anlass ist natürlich jetzt auch die Messe, die diese unglaubliche Bandbreite und Spreizung aufgezeigt hat, hatten wir ja gerade das Thema. Die Fine Audio macht einen kleinen Trick. Und zwar gibt es von Fine ja diese Classic-Linie, Vintage-Reihe, die auch alles andere, also das sind schon, die kosten ihr Geld und die sind das auch wert von der Präzision und der Verarbeitung, die man da bekommt.
Ich habe die kleine gehört, ich kenne die.
Ja, und die nehmen jetzt im Grunde genommen die Technologie aus den gehobenen Modellen und packen die in sehr schlichte Gehäuse. Muss man schon sagen, das merkt man, das ist eher so, es sieht nach Holz, schwarz lackiertem Holz aus, unser Muster, ist aber doch irgendwie ein Vinyl-Bezug. Und das reichen die dann aber auch gnadenlos an den Kunden durch. Also wir reden hier von 1200 Euro Paarpreis und wir hatten tatsächlich im Vorfeld mal nachgesehen, das wäre bei der Admiravox entspricht das ziemlich genau den insgesamt 6 kleinen Kabelbrücken zwischen dem eigentlichen Lautsprecher und den Frequenzweichen. Ja, guck. Nur um da so eine Hausnummer zu nennen.
Das macht es ja, wie gesagt, auch interessant und wir können das in so einem Magazin natürlich auch abbilden, also diese ganze Bandbreite, denn nicht jeder wird sich das eine oder das andere auch leisten wollen und leisten können. Und dann kriegt man eben mal so eine Übersicht. Das Musik in dem Bereich funktioniert und in dem anderen Bereich auch. Eigentlich ist es ja eine schöne Sache.
Sehr schön, zumal die die Fine Audio ja auch den gewohnten Koax-Lautsprecher an Bord hat, der eine unglaubliche Abbildungspräzision bietet. Also das ist alles andere als ein ja zufällig gelungener Einsteiger-Lautsprecher, sondern das ist richtig erwachsenes Hi-Fi. Und das Einzige, was ich vom Autoren mitbekommen habe, was man beachten muss, sie braucht sehr viel Zeit, um eingeprügelt zu werden, um das mal ganz plattitüdenhaft zu sagen. Sie braucht
das hat die Klassik-Line auch.
Ja. Genau, sie braucht ihre 1-2 Wochen, bis die weich gespielt ist.
Wir haben einen Lautsprecher gehabt in der ja, Standard-Range preislich inzwischen um die 8.000 Euro. Die Rede ist von der EPOS ES28N. Das ist ja eine Erweiterung eines bekannten Konzeptes.
Kann man so sagen. Also im Grunde genommen ist das die, die 14 nach unten fortgesetzt. Also die Verzeihung, die 14 ist die erste EPOS, die von den neuen EPOS-Modellen vor 4 Jahren, würde ich mal tippen, auf der High-End damals, 3-4 Jahren auf der High-End gezeigt wurde. Und die gibt es nun auch als Standbox mit zusätzlichen Bässen. Und das hört man dann eben auch. Also sie ist für alle, die 14 ein bisschen zu schlank fanden, das habe ich durchaus hier und da und dort gehört. Aber auch das ist, muss man immer klar sagen, ist eine Raumfrage. Also wenn ich zu einem Händler fahre in einen Hörraum, wo eine große B&W-Standbox spielt und danach schließt man eine EPOS ES14 an, dann denkt man, oh Gott, wo ist der Bass hin? Das ist absolut logisch. Wenn ich die gleiche Box bei mir im 12 Quadratmeter Zimmer betreibe, dann habe ich, ordentlichen Wumms dahinter, auf gut Deutsch gesagt. Und für alle, die eben das 25 bis 30 Quadratmeter Zimmerchen haben, gibt es jetzt die 28er. Das ist eine Formvariante der kleinen Box, die ansonsten aber genau die gleichen Tugenden transportiert.
Apropos transportiert, für einen weiteren Lautsprecher bist du zum Lautsprecher transportiert worden.
Und ging gar nicht anders.
Das ging gar nicht anders. Der war nämlich bei uns nicht aufstellbar, / transportierbar. Die Rede ist von einem Flächenstrahler, Fonica Lagrande. Die Fonicas habe ich mal, wann waren die das erste Mal auf der Messe für mich irgendwie sichtbar? Vor wenigen Jahren, das ist noch gar nicht so lange her. Ich wusste aber nicht, dass sie so untransportabel sind.
Ja, sind die im Grunde genommen auch nicht. Also Magnetostaten kann man ja im Grunde genommen immer umklappen, in die Kiste machen und dann versenden. Das ist kein kleines Päckchen, weil die Boxen sind übermannshoch. Aber es ist zu handeln vom Gewicht. Ich glaube, wir reden da pro Lautsprecher auch so 60 bis 70 Kilogramm dürfte das liegen, weil die sehr, sehr schwere Metallrahmen haben, vor allem der Fuß. Ich glaube, der Fuß allein macht das Löwengewicht. Es geht hier aber um was anderes, und zwar ist der Fonica-Vertrieb in Norddeutschland, in Salzwedel liegt der. Es ging darum, dass ich den Showroom erleben wollte. Und zwar hat der sich ein Zimmer um die Lautsprecher herum gebaut. Das ist ein großer Fanboy.
Okay. Ja.
Der vor einigen Jahren wie die Jungfrau zum Kinde zu dem Vertrieb von diesen Fonica-Boxen geraten ist. Jahre ist übertrieben, das ist, glaube ich, ein Dreivierteljahr jetzt her. Hat er die Reise mit seiner Frau nach Bergamo gemacht, wo der Hersteller ansässig ist, eigentlich um sich diesen Lautsprecher mal anzuschauen, und ist dann ganz, ganz schnell dahinter gekommen, dass die Boxen irgendwas Magisches haben. Und ich muss auch selber zugeben, ich konnte da ja mehrere Stunden kuratiert hören. Das ist für mich so das Highlight dieser Ausgabe gewesen. Ich bin früher, nein, ich will das gar nicht zu dogmatisch machen. Ich bin nicht Fan oder Feind von Flächenstrahlern gewesen oder irgendwas, sondern ich stand dem Konzept einfach mal skeptisch gegenüber, weil ich eben auch einen sehr stabilen, gar nicht, ich brauche gar keinen vorlauten Bass, aber ich mag es, wenn der einfach genau da ist, wo er hingehört. Und da machen viele Flächenstrahler alter Bauart, haben da ja Probleme gemacht. Dann gab es so diese verrückten Kombinationen mit Subwoofern, was ich dann wieder völlig daneben fand. Hat mich nie befriedigt, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich das Problem, Flächenstrahler ist ja eine super integre Sache, weil eben alles aus einer Quelle kommt. Ein großer Flächenstrahler arbeitet ja auch automatisch als Line Source. Also man hat so ein sehr, sehr direktes Klangbild. Und dann wieder einen Subwoofer, den ich von der Timing-Integration irgendwie einbetten muss. Boah, da hat man Monate Arbeit. Und ich habe diese Box, ich habe mich da vorgesetzt und die macht einen Bass. Das hat mich wirklich umgeblasen. Das liegt einfach daran, dass ich da irgendwie 10, 11, 12 Jahre Entwicklung übersprungen habe, weil ich mich nicht weiter für das Thema interessiert und damit beschäftigt habe. Die Folien sind einfach mittlerweile stabil, halten Dinge aus. Das hätte es in den frühen 2000ern einfach noch nicht gegeben. Und entsprechend wuchtig und kernig und autoritär ist so ein Lautsprecher, zumal die Lagrande, also das Topmodell des Herstellers, in dem Fall eine vollaktive ist, wo passende, ich glaube, 2,5 Kilowatt Verstärkermodule hinten am Rücken klemmen. Und das Ganze ist nicht nur klanglich ein Statement, sondern auch von der Verarbeitung, die kleinen Details. Man könnte sich da den halben Tag hinstellen, könnte den Lautsprecher begutachten und sich anschauen, wie die das gelöst haben. Weil das ist so, dass der Bass, der Mittelton und die Höhen jeweils eigene gleich große Arrays sind, also eigene Flächenstrahler, die aneinander aufgehängt sind. Und dann kann man sich vorstellen, wenn der Bass irgendwie die Basis darstellt, an dem Mitten und Höhen aufgehängt sind, dann müssen da irgendwie Scharniere oder irgendwelche Aufhängevorrichtungen rein, die möglichst wenig von den Schwingungen des Basses in die höheren Frequenzen hineintragen, gleichzeitig aber eine Stabilität haben, sodass ich mir den Flächenstrahler einmal einstelle und dann bleibt er so stehen. Darf ja nicht jedes Mal, wenn ich das Fenster auföffne, das ganze Setup verflügelt sein, auf gut Deutsch gesagt. Der Punkt, weswegen ich hingefahren bin zu dem Vertrieb, ist auch noch, dass dieser Hörraum einfach so aufgebaut ist, dass die Flächenstrahler wirklich genau in der Mitte des Raums stehen. Da ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der Vertrieb betreibt das unter Idealbedingungen. Besser geht's eigentlich nicht, aber die Lautsprecher können auch in deutlich kleineren Zimmern und wandnäher betrieben werden. Das ist dann nur so eine Frage der Abstimmung. Dadurch, dass Verstärkermodule mit DSP-Technologie an Bord sind, kann man auch raumakustisch eingreifen, Phasen verändern und. 1000 Möglichkeiten. Und das Ganze bläst einen um.
Weg vom DSP, hin zum Analogen, hin zu Plattenspielern. Wir haben wieder eine neue Variante eines sehr bekannten, sehr großen Klassikers im Programm, Linn LP12. Ich glaube, da muss man nicht so viele Worte drüber verlieren. Die meisten von uns werden irgendwo auch schon mal einen gehört haben. Es gibt eine neue Variante und zwar geht es da auch vor allen Dingen um die Zarge.
Da geht es sogar nur um die Zarge. Bedrock heißt das gute Stück.
Ja, genau.
Kostet selbst deutlich mehr als die meisten vollständigen Plattenspieler. Das liegt an der unfassbaren Konstruktionsweise beziehungsweise an dem Aufwand, den Linn betreiben musste, um die Zarge so bauen zu können, wie sie gerne bauen wollten. So, falls Sie es alle verstanden haben. Das ist nämlich tatsächlich so, dass die Bedrock-Zarge aus ganz vielen Holzlaminaten zusammengeklebt wird. Dann erhält man eben ein ziemlich dickes Klümpchenholz, das dann in einer Presse dermaßen verdichtet wird, dass wir im Grunde genommen vom Panzerholz reden können, das ich allerdings nicht Panzerholz nennen darf, weil das nochmal was ganz Eigenes ist. Aber es verfolgt das gleiche Prinzip. Und dann wird aus dem Vollen heraus die Zarge rausgefräst, was bei diesem hohen Verdichtungsgrad auch mit viel Fräsverschleiß und sowas verbunden ist. Das eigentliche Geheimnis an der ganzen Geschichte, Linn spricht selbst vom ersten Performance-Update bei seiner Zarge überhaupt für eins seiner Produkte, also für den LP12 zumindest.
Ja.
Und die heben das extra so hervor, weil es haut einen echt um. Der Händler, bei dem wir in Nürnberg waren, hatte sich extra die Mühe gemacht, beide LP12 aufzubauen, also zwei absolut identische LP12 mit der neuen Zarge und dem alten Modell aufzubauen. Und wir haben einen AB-Vergleich gemacht. Und ich darf schon mal verraten, hätte man beide Geräte so zu Hause stehen und würde das kurz miteinander vergleichen, dann würde der alte einfach in Rente gehen. Obwohl das wissen wir alle, obwohl das auch ein verdammt guter Plattenspieler ist.
Der ist für sich gesehen
unfassbar.
Ja.
Und was uns da, das war insofern erhellend für uns, weil mit der Zarge jetzt wirklich so das Verbesserungskonzept der letzten Jahre, da waren ja immer mal punktuell, wurde das Subchassis erneuert, dann gab es eine neue Tonarmbasis und das Karussell-Lager kam neu. Und alle Bauteile gehen einfach hin zu mehr Masse. Also wir haben es ja hier mit einem Subchassis-Player zu tun, der nicht richtig eingestellt durchaus was Nervöses haben kann. Und Linn haucht in dieses Subchassis-Konzept immer mehr Masse rein, um mehr Stabilität und Kontrolliertheit ins Spiel zu bringen. Und das da sorgt Bedrock jetzt wirklich für den Abschluss.
Rein optisch auch sehr hochwertig.
Ja.
Aber man erkennt es ganz klar natürlich als eine LP12-Zarge. Also es ist jetzt nicht, dass es komplett eine neue Welt wäre, sondern es passt in die Designsprache von Linn. Nur ist es halt ein Material, was ganz andere Eigenschaften hat als die Standardzargen, die bisher eben im Angebot waren.
Genau, und weil die bleiben,
ne?
Ja, weil die so unheimlich stolz sind auf die Eigenschaften dieses Materials, gibt es das auch nicht wie vorher in verschiedenen Lackierungen, sondern den gibt es genauso, wie er bei uns im Magazin zu sehen ist.
Was ganz Kleines kommt aus dem Hause Sonoro. Auch die befassen sich mit dem Thema Vinyl. Das finde ich sehr gut. Und holen, glaube ich, auch wieder Menschen ab, denen, ja, also wo wir vielleicht Spaß dran haben, so ein LP12 mal vernünftig einzustellen, ja, oder einen Tonarm neu zu verkabeln oder also irgendwas, was an dem Hobby auch faszinierend sein kann. Es gibt Menschen, die wollen gerne hören, aber Plug and Play. Und da ist, glaube ich, der Sonoro für einen dreistelligen Preis ein gutes Angebot.
Auf jeden Fall. Wir reden hier von sehr bescheidenen 700 Euro inklusive Abtaster. Ist ein Ortofon Red dabei oder sowas? Doch, ist ein Red, ganz genau. Mhm. Ist im Grunde genommen nahezu deckungsgleich mit dem Vorgänger. Die begeben sich mit den 700 Euro Kaufpreis tutti completti in eine Klasse hinein, wo sich natürlich Kunden tummeln, die sich mit all diesen Themen um Justage, Feinabstimmung und sowas nicht weiter auskennen und auch nicht beschäftigen wollen, und haben übersehen, dass bei denen eisern durchgezogener Purismus nicht unbedingt das ist, was gewünscht ist. Und deshalb gibt's jetzt das neue Platinum Automatic EAS Modell, wobei EAS ganz pragmatisch für Endabschaltung steht.
Ach, schön.
Das finde ich schön. Ja. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wenn die Platte ausgelaufen ist, hebt sich der Tonarm ab. Mhm. Und das war's. Und man hat dieses Knack, Knack, Knack alle 3 Sekunden nicht. Das ist der ganze Trick an der Geschichte. Die haben allerdings die Gelegenheit genutzt und haben viele, viele kleine Detailverbesserungen im Layout hinzugefügt, die den Plattenspieler dann unter dem Strich doch nochmal auf ein etwas höheres Niveau heben. Und auch das ist ein Niveau, muss man sagen, das ich gar nicht verstecken muss. Für 700 Euro inklusive dieses Abtasters macht er richtig Musik. Ist vor allem genau das musikalisch. Und ich habe ja die Option dabei, das Pickup gegen ein hochwertigeres zu tauschen.
Kleine Anekdote am Rande. Ich habe ja vor Jahren mal ein Interview mit Bela B. von den Ärzten gemacht und da haben wir uns über Schallplattenspieler und Schallplatten unterhalten und auch wie die Ärzte zum Thema Platte und CD stehen. Und da hat mir Bela dann erzählt, dass er in seinen ganz wilden Zeiten es auch schon mal hatte. Du hast jetzt von diesen 3 Sekunden klack, klack, klack gesagt, dass, wo er dann also wirklich mal doch etwas über den Durst getrunken hatte und der Plattenspieler in der Endrille 2 Tage lief und das tat der Nadel nicht so gut, aber auch die Platte hatte sich vom Mittelteil getrennt. Das sagte, das musst du mir glauben, das ist so passiert, da war ich 2 Tage nicht ansprechbar und das Ding ist da durchgelaufen und dann war, ja, also fand ich.
Müssten wir aber auch nochmal über das Thema Auflagekraft reden, oder?
Ja, so ins Detail sind wir dann nicht gegangen. Ich war einfach etwas schockiert, als er mir sagte, dass sich die Platte vom Mittelteil dann getrennt hatte. Aber also deswegen EAS, Endabschaltung, finde ich ein tolles Thema.
Super Sache,
Wir haben auch ein bisschen was im Bereich Phono-Entzerrer gehabt. Wir haben die wirklich schnieke aussehende Fetz Audio. Die gefällt mir sehr gut, ist auch im bezahlbaren Bereich so um die 2000 Euro und hat getrennte Eingänge für MMMC. Gut, das ist klar an diesem in diesem Preisbereich. Man kann ein paar Sachen sogar an der Front einschalten. Also ich kann jetzt irgendwie Kapazität, MC-Load und sowas, das kann ich an der Front machen. Und ich glaube, dass ich diesen Formfaktor, ich glaube, das ist das schönste Fetzgerät, was ich kenne, irgendwie für mich. Also es ist so so stimmig in sich und es hat was Fitz seit der aktuellen Serie ja kann, so seit 1-2 Jahren, alte analoge Röhrentechnik mit einem modernen Gesicht zu versehen, ohne eben diese Röhrentechnik zu verleugnen. Ja, also ohne dazu technoid zu werden oder irgendwas. Ich finde, das ist eine tolle Designsprache, die inzwischen auch sehr schon fast ikonisch geworden ist. Gefällt mir sehr gut.
Stichwort Bullauge im Deckel. Also der hat tatsächlich oben auf der, das bezugnehmend auf deinen Umgang mit der bewährten Röhrentechnologie, oben im Deckel ist eine Glasscheibe eingelassen, wo man die Röhren auch arbeiten sehen kann. Sofern man da was sehen kann. Aber es ist schön gemacht. Das Gerät ist extrem stimmig. Ich habe mich am Anfang tierisch darüber aufgeregt, muss ich zugeben, dass man so Feinheiten wie Load und Kapazität etc. direkt an der Front umschalten kann, aber den Quell, also den Signaleingang an der Rückseite hat. Aber es ist Blödsinn, weil jemand, der das Ding nutzt, der wird wahrscheinlich in der Regel einen Tonabnehmer im Betrieb haben und der nimmt dann MM oder MC und das kann geschaltet bleiben, fertig.
Und willst dann ausprobieren. Also das geht natürlich auch. Also ich habe auch eine Phono-Vorstufe für diese Ausgabe gehabt, die jetzt neue große Luxman E07. Diese 07er Reihe gefällt mir ohnehin gut. Da hatte ich auch schon den DAC. Das ist rein optisch, finde ich, ja, auch eine Weiterentwicklung und auch eine Mixtur aus klassischem Design, aber doch neuer Bedienbarkeit. Das gefällt mir sehr gut. Hochsolide. Da ist so viel Kupfer drin. Also wir sprechen von 4 Übertragern und von 3 Transformatoren für 3 unabhängige Stromversorgungen. 4 Transformatoren, Übertrager, jetzt habe ich es. 4 Übertrager, weil ich eben pro Kanal einen habe und dann für den High-Gain und den Low-Gain-Bereich unterschiedliche Übertrager. Das Ding ist super konsequent aufgebaut und klanglich zeichnet es sich aus, tatsächlich in Parallele zu dem DAC aus der 07er Serie, dass besonders der Bassbereich ein sehr tiefes Fundament hat, bei gleichzeitig hoher tonaler Auflösung. Ne? Das heißt, du hast nicht diese überbetonten unteren Mitten, die so ein bisschen Wärme und Dicke reinbringen, das macht er nämlich nicht, sondern er löst so einen Kontrabasslauf, Ron Carter beispielsweise, das löst er so fein und so toll auf, das macht einfach unglaublichen Spaß. Und was die Luxman-Vorstufen, aber auch schon die Vorgänger E250 und E500 hatten, ist eben eine kleine Vorrichtung, die bei MC-Systemen dafür sorgt, dass die mal wieder aufgefrischt werden, die sie quasi so entmagnetisieren. Und das würde ich jedem bitte empfehlen, der dieses Gerät mal zu Hause hat und nutzt, das einmal zu machen am MC-System, das frischt nochmal so richtig auf.
Okay.
Na, das ist wirklich, das gibt's auch im Bericht in unserer, wir haben ja auch so kleine Zusatzinformationen und Kästchen in unseren Berichten drin, im Layout dann abgesetzt. Und da sieht man das dann eben, ist der Articulator Switch, so nennt sich das dann bei Luxman. Da habe ich noch ein paar Informationen mit dazu reingeschrieben, wie das Ganze funktioniert. Und das macht wirklich auch Spaß, damit zu arbeiten. Ansonsten haben die auch eine Monoschaltung, was bei Monopressung tatsächlich irgendwie nochmal was bringt, das muss ich sagen. Ich war ganz angetan, ein Langhör-Vorverstärker aus meiner Sicht, weil gerade diese Qualität im Bassbereich sich dadurch auszeichnet, dass ich sehr lange auch bei geringen Lautstärken die Musik genießen kann, weil sie für mich vollumfänglich in allen Frequenzen da ist. Hängt natürlich immer von der angeschlossenen Kette oder von deinem Kopfhörer ab, aber unter dem Strich ist das ein echt rundes Ding und preislich ist es, glaube ich, jetzt auch die teuerste Luxman Phono separat mit etwa 6.500 €. Aber im Marktvergleich ist das noch sehr konkurrenzfähig.
Ja.
Ich habe heute bei Instagram Werbung bekommen. Und zwar für ein Stellenangebot. Stellenangebot kriege ich selten bei mir in meiner Blase bei Instagram. Und zwar, ob ich nicht Mitarbeiter werden wollte, natürlich geht das an die gesamte Instagram-Blase, im Bandmaschinenbau. Da ist eine Stelle ausgeschrieben, Tonbandmaschinenbau, Mitarbeiter gesucht, MWD. Das passt natürlich hervorragend, weil wir wissen auch, warum. Weil es gibt eine neue B77. Es gibt eine Revox B77, eine neue. Das heißt, die klassische Bandmaschine ist jetzt auch vom klassischen Bandmaschinenhersteller da. Und wenn die eine Stelle ausschreiben, öffentlich über die sozialen Medien, dann ist das ernst gemeint.
Das ist sehr, sehr ernst gemeint. Das ist tatsächlich der Test der Revox B77 Mark III. Da könnte ich jetzt ausholen und ungefähr 2 Stunden Monologe halten. Ohne, das ist der Gag daran.
Oh mein Gott, die heutige Folge wird lang.
Unser Testmuster nicht mal zu Gesicht bekommen. Weil das ging aus zeitlichen Gründen direkt zum Autoren. Der Autor hat auch, der war so freundlich für uns, die Bilder zu machen. Das kann er ganz gut. Und von ihm musste sie dann auch direkt zum nächsten Tester, weil die wird momentan durchgereicht wie nix. Auf Seite der Magazine, der Tester, der auch Interessenten und Interessierten, auch Händler wollen sowas ja mal haben, um sich einen Eindruck verschaffen zu können, ist genauso groß, mindestens genauso groß wie bei den Käufern. Uns wurde erzählt, momentan sind die Kapazitäten, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, bei 20 Geräten pro Monat. Und die sind für die nächsten 18 Monate ausgebucht. Das heißt, wer heute eine B77 bestellt, der kann schon mal irgendwie, das wird Weihnachten 2026 werden oder so. Und da gehört auch eine Portion Glück dazu. Also die haben tatsächlich das Problem, dass denen die Leute fehlen, die Maschinen korrekt zusammenbauen. Das ist eine ganz, ganz, ganz strenge Betonung auf dem korrekt. Denn wir waren zufälligerweise letzten Montag, Montag vor einer Woche, also jetzt vor fast 14 Tagen sind wir zur Eröffnung der Revox World gewesen. Ich wollte jetzt Motor World sagen. Die Revox World in die Dietikon ist das irgendwie. Ja. Ich glaube, die Herrschaften aus die Dietikon werden da schwer beleidigt, aber ich sag mal, es ist ein Vorort von Zürich im Norden. Da hatten wir die unglaubliche Gelegenheit mit einem der Entwickler, sogar mit dem Entwicklungsleiter, dem damaligen, zu sprechen, der die Maschine gebaut hat, dem ich dann auch die flapsige Frage stellen konnte, warum Revox nach dem Riesenerfolg mit der A77 überhaupt auf die Idee gekommen ist, eine neue Bandmaschine zu bauen. Und der hat mir dann erzählt, dass er im Grunde genommen hatte die 1000 Mängel, die A77, die mit der B77 dann eben behoben wurden. Unter anderem meinte er, wenn man das Tonband bei der A77 einmal angeschaltet hatte, dann hat man es auch zu Ende gehört, weil das Betätigen der Stopptaste in einem von vier Fällen dazu geführt hat, dass das Band gerissen ist. Der Stoppmechanismus wurde verbessert und. Und dann gab es bei der Eröffnung gab es eine Ansprache von den heutigen Werksleitern, die uns erzählt haben, dass die riesige Probleme mit dem Reverse Engineering hatten. Die haben sich damals, als die gesagt haben, 2016, wir bauen die jetzt wieder, beziehungsweise es gab ja erst so einen Custom Shop, wo man seine uralt Betagte hinschicken konnte und die wurde aufgemöbelt. Das war einfach das Verlangen, Ersatzteillager zusammenzustreichen. Die hatten zu viele Ersatzteile auf Lager und haben gesagt, lasst uns doch die Maschinen da irgendwie ein bisschen featuren und aus den Teilen neue aufbauen. Haben dann gemerkt, das können wir gar nicht mehr, weil die Dokumentation nicht vorhanden ist. Es gibt die Baupläne von 1977, aber die entsprechen in keinster Weise mehr dem Modell, das bis in die 80er gebaut wurde, weil er wurde ständig noch modifiziert. Und das haben uns die ehemaligen Mitarbeiter auch erzählt. Man wusste das halt damals einfach. Es hingen überall an der Wand, in den Werkshallen hingen Zettel, auf denen die Modifikationen standen. Aber da ist niemand auf die Idee gekommen, diese Zettel zu nehmen und abzuheften. Und sehr als schade, sie dann dem Programm genommen wurde, da war es ja auch egal. Und solche Geschichten.
Zu der Zeit hat man das so gesehen, ja, das ist korrekt. Ja.
Und ein Aspekt, der wirklich für Revox sich jetzt als kleiner Boomerang erweist, als kleiner sage ich extra, weil das Produkt an sich ja sehr erfolgreich angenommen wird, ist eben, dass sie bei dem Reverse Engineering eben Fachbetriebe suchen mussten, die sich mit der Metallurgie auskennen von Maschinen, die so bald 40 Jahren nicht mehr gebaut werden. Und da die Autoindustrie im Umfeld von Stuttgart ja momentan so ein bisschen, also die Zuliefererbetriebe, so ein bisschen nach Aufträgen suchen, weil wir kennen den Hintergrund, sind die da wird viel von Autoindustrie gefertigt. Und die arbeiten mit einer Präzision, die selbst Revox nicht kannte. Und um diese Präzision jetzt auf die Straße zu bringen, also die B77 auch wirklich als Mark III zusammenzubauen und nicht als refurbished der alten Maschine, brauchen die halt Leute, die mit solchen Präzisionswerkzeugen umgehen können und die am besten irgendwie auch schon in der Feinmechanik tätig waren. Und das schränkt natürlich den Kreis derer, die sich da bewerben können, ziemlich ein. Deshalb sind die händeringend auf der Suche. Also falls du irgendwie nichts Besseres vorhast, ruf doch einfach mal an.
Ich bleib bei meinen Leisten.
Ja.
Habe von dir bekommen für die aktuelle Ausgabe einen Vorverstärker. Wir haben ja mal unter uns die Abmachung gemacht, alles, was tragbar ist, was versendbar ist, das kann der Lechtenberg auch schreiben, das ist gar kein Problem. Auch nicht so große Lautsprecher bitte, aber alle Produkte quer durch bin ich offen. Dann hast du gesagt, kommt eine Vorstufe. Gar kein Problem, mache ich. Und dann kam die Vorstufe auf Palette und eine Vorstufe im Paket für 45 Kilogramm Gewicht.
Eieiei.
Da war ich dann doch ein wenig perplex und ich glaube, du hattest das auch nicht auf dem Schirm, dass das doch ein so hoher Kupferanteil ist in diesem Produkt, dass der einfach unglaublich schwer ist. Die Rede ist vom Tivan TCP-5. Das ist eben eine Vorstufe aus der großen Serie von Tivan, Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung, eigene Übertrager, Lautstärkeregelung via Widerstandsnetzwerk, separates Netzteil, was wirklich ausgelagert ist und dann über eine proprietäre Leitung verbunden ist. Phono-MM und MC übrigens mit drin, Manufakturfertigung, also alles das, was man sich so wünschen würde, wenn man so eine Wunschliste aufstellen würde oder wir gehen auf der High-End rum, bitte einmal ankreuzen, was soll Ihre Vorstufe können oder haben? Das ist, glaube ich, da alles mit drin. Die 6 Röhren, die da drauf sind, das ist dann auch wirklich so, ne, Linlay, Softdeck, Epsfahne, also richtig, Opsfane, richtig schön auch ausgesucht und toll zusammengestellt. Und was ich sagen kann, also zum einen ist sie sehr funktional. Sie funktioniert wirklich gut, hat tolle Anschlussmöglichkeiten, was für eine Vorstufe ja auch heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich ist, vor allen Dingen, wenn sie komplett analog ist. Und ich finde, die ist echt unglaublich ruhig. Das Ding ist, das ist diese Schwärze, die man sich so wünscht bei vor allen Dingen analoger Wiedergabe, das kann diese TCP5, ne? Also das hat mir echt Spaß gemacht und kann man, glaube ich, auch in dem Bericht dann dementsprechend rauslesen. Ja. Übrigens konsequent Class A ist klar, ohne Gegenkopplung. Auch das ist irgendwo das, was auf diesen Puristen-Wunschzetteln, wenn ich das mal so sagen möchte, stehen würde. Und ja, es ist einfach zu bedienen, das Gerät. Sie klingt ein wenig sonor, gleichzeitig aber auch lebhaft und ja, dynamisch. Also die lesen, da steht alles drin. Wir haben noch einen Netzwerkreceiver gehabt. Access Forte 3 aus Dänemark.
Sehr spannendes Thema. Die Herrschaften haben ja relativ zeitgleich 3 identische Modelle vorgestellt von ihrer günstigsten Linie, den Access-Sachen. Mhm. Den gibt es als Forte 1, 2 und 3. Die sind
auch ganz
von
schick
der,
sind übrigens.
Die übrigens auch sehr, sehr schick sind. Ja, also mir gefällt das. Ja. Das Design gefällt mir unglaublich. Das sind ja so MIDI-Geräte, ich glaube 30er Breite oder sowas müsste das sein. Und dann an der Seite eben so X-Einfräsungen auf den, das nimmt natürlich Bezug auf den Namen Access mit 2X. Mhm. Und das ist wirklich ein Statement, die Nummer 3, das größte Modell, für dann auch schon sehr stolzes Geld, so um die gerade noch vierstellig, glaube ich, 9999 so ungefähr. Das ist wirklich ein Statement für Bauteileselektion, weil im Grunde genommen geht es bei den 3 Verstärkern, die absolut oder relativ identisch aufgebaut sind, geht es nur darum, dass einmal von aus dem Hause Ansys diese kleinen Spiralen und Dithering-Schaltkreise sind jedes Mal mehr und die Selektion der Einzelbauteile. Die Auswahl der Einzelbauteile nimmt nach oben hin stark zu und die 3 sind, ja, man merkt schon, der Familiengedanke kommt da durch, aber das war es auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Das ist ein Effekt, den wir so zum Beispiel auch bei den 3 gleichen Unities von Name damals hören konnten. Da gab es ja den Star, ich komme gar nicht drauf, wie die im Einzelnen Nova, Star und keine Ahnung, ist ja egal. Da war das nämlich tatsächlich schon genauso, dass die auch im Grunde genommen von der Verstärkerschaltung relativ sehr gleich waren, aber die Bauteileselektion nach oben hin zunahm und das Matching der Bauteile etc. pp. Und das macht Himmel und Hölle aus. Ja. Das sind immer solche winzig kleinen Details, die dann wirklich darüber entscheiden, ob sich die Gänsehaut aufstellt oder ob man einfach nur da sitzt und zuhört. Und da ist der Forte 3 wirklich Weltklasse, muss man sagen.
Das gibt es ja in anderen Bereichen auch, ne? Also denken wir an die kleinen MC-Abtaster von Clear Audio beispielsweise, wo es eben auch die Normalversion gibt und das gleiche in etwas teurer mit anderem Namen, was das gleiche Modell ist, aber höher selektiert.
Absolut.
Ja, und auch da merkt man wirklich den Unterschied zwischen diesen beiden Varianten und was dann auch, naja, rechne mal die Arbeitsleistung, die dann auch in die Selektion auch reingeflossen ist, völlig gerechtfertigt ist.
Ja.
Wo wir auf Clear Audio kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu sprechen, aber beim Thema Tonabnehmer und wo wir bei unseren nördlichen Nachbarn sind, auch da haben wir nochmal etwas gehabt, nämlich Ortofon. Da gibt's auch was Neues. Früher A90, man kann, vielleicht der ein oder andere erinnert sich, heute heißt es MC90X. Ganz neues Ding.
Ganz neues Ding. Altes Konzept, neues Ding, könnte man sagen. Tatsächlich ist der A90, die alte Legende, hier und da verschrien gewesen wegen des bisweilen etwas spitzen Hochtons. Also der ist wohl, was Dynamik und Auflösung anging, ging er dann auch manchmal ein wenig zu weit. Habe ich mir sagen lassen. Ich kenne ihn persönlich nicht. Und da haben die beim MC90X nachgebessert und haben das Biest gebändigt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das anscheinend, indem man einfach ganz viel rauslässt, weil der ist nämlich eine ganz, 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 ganz filigrane Erscheinung. Das Gehäuse ist einfach nur so ein geschwungenes U-Profil, wo vorne der Nadelträger drauf sitzt, hinten gehen die Kontakte raus. Also da ist wirklich nicht viel, was resonieren oder schwingen könnte. Wer weiß, vielleicht war das Problem. Aber natürlich ist auch bei der Nadel- und Abtastertechnik hat sich in der Feinarbeit, in der Selektion, in der Verarbeitung von diesen Trägern selbst sehr viel getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass ihm alles zugutekommt. Kein ganz günstiges Spielchen, aber ein Weltklasse-Pickup, der mit Sicherheit keine Wünsche offen lässt.
Dann sind wir, wie gesagt, wir sind ja in dem Kontext und ich habe es gerade gesagt, wir kommen nochmal kurz zurück zu Clear Audio. Wir haben auch eine Reportage mit drin, da geht es dann eben auch um das Thema Clear Audio als Unternehmen sicherlich, aber auch das Thema Nachhaltigkeit und Reparatur, also von Geräten, die eben aus Erlangen kommen und die auch ein langes Leben bei vielen von uns, glaube ich, haben und ein gutes Leben haben. Manchmal braucht sowas dann aber auch Pflege. Also wie bei allen guten oder langlebigen Sachen muss man dem ein bisschen Pflege angedeihen lassen. Da war ein Kollege von uns vor Ort und hat sich mit den Mitarbeitenden dabei Clear Audio auseinandergesetzt.
Ja, der Anlass war sogar tatsächlich ein defekter Plattenspieler, beziehungsweise defekt ist etwas zu viel des Guten. Ich glaube, da war einfach nur eine LED kaputt in der Motorsteuerung. Den hat er dann direkt mitgenommen und hat anhand dieses Beispiels dann mal gezeigt bekommen und erfahren, dass die wirklich bis hin zu den allerersten Modellen, die damals ausgeliefert haben, alles reparieren können, weil das schon, ich meine, das ist filigrane Technik, aber es ist auch, wenn man sich so einen Plattenspieler in seiner Komplexität anschaut, da haben wir den Motor, die Steuerung und dann das Laufwerk selbst, es ist auch überschaubar. Von daher können die diese Teile vorrätig halten und reparieren wirklich bis zu den allerersten Geräten. Spannend war übrigens bei der Gelegenheit, dass sich in der Reparatur rausgestellt hat, ich glaube, wir hatten es im Heft, haben wir es falsch dargestellt, da haben wir geschrieben, der Erste, aber er gehörte so zu den allerersten, die überhaupt ausgeliefert wurden. Mhm. Das habe ich schon mehrmals erfahren, da sind die Seriennummern von Clear Audio so ein bisschen, die führen einen da in die Irre. Okay. Weil die haben gewisse Lose, die sind zum Beispiel als Vorführmuster abgeschrieben und es gibt Lose, die sind dann ihre Demo-Geräte, die auch schon in der Seriennummerierung drin waren, was insbesondere bei den Premium-Modellen dazu führen kann, dass man irgendwie Nummer 16 auf dem Tisch hat, aber in Wirklichkeit ist es der erste Ausgelieferte und so Geschichten. Und da ist er, ich glaube, es war die Nummer 11, hat er als Seriennummer, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht, weil davor natürlich noch so eine Typenkennzeichnung steht. Der gehört zu den ganz, 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 ganz frühen. Läuft aber wieder eins.
Perfekt. Auch das ist natürlich wieder was, wo eben ja manchmal Herstellung und Entwicklung in einer Hand von Vorteil ist. Ja, das muss nicht immer so sein, aber an der Stelle definitiv gerade, was die Nachhaltigkeit angeht. Und da sind wir eigentlich in unserem Hobby, das haben wir schon mal am Rande diskutiert, gar nicht so schlecht unterwegs, weil wenn man mal überlegt, wie lange ein einzelnes Gerät bei uns auch in der jeweiligen Anlage drin ist und danach dann ja nicht entsorgt wird, sondern wahrscheinlich weiterverkauft wird oder an Freunde, Bekannte weitergegeben wird oder in die Zweitanlage wandert, da ist dieses Hobby, glaube ich, doch sehr nachhaltig, weil wir Geräte über LP12 über 30, 40 Jahre, schau dir die Angebote an, die es dann teilweise gebraucht, die haben auch sogar einen Werterhalt. Das ist eigentlich echt was Schönes. Also muss man gar nicht weiter kommentieren, aber das ist einfach eine Sache, die, glaube ich, ganz gut ist und die dann zusätzlichen Wert bekommt, wenn ein Hersteller, den es auch schon so lange gibt, das auch noch für alle Kunden über Jahrzehnte hinweg noch machen kann. Ja, top. Was willst du mehr?
Auf jeden Fall, ja.
Wir haben uns auch in einem Interview auseinandergesetzt, tatsächlich mit Federico Albanese. Wir haben da einen Pianisten, der sich sehr breit aufgestellt hat, um das Anfangsthema wieder aufzunehmen. Im Lebenslauf ist Punk, aber da ist auch Opa. Ich finde sowas auch immer spannend, also solche Menschen dann eben kennenzulernen und in einem Gespräch, was wir geführt haben, dann auch wirklich zu erfahren, wie sich sowas entwickelt hat und warum aus meiner Sicht solche Menschen, die eben offen durch ihre Welt gehen, was anders entwickelt, glaube ich, als Leute, die sehr straight, sehr klassisch, sehr virtuos, ohne Frage, an die Musik herangehen. Aber dann hast du doch ein anderes Ergebnis, weil die Interpretation kommt ja auch aus der Persönlichkeit raus. Und das finde ich super spannend. Und deswegen haben wir auch immer wieder solche Strecken drin, wo wir auch ein tolles Interview haben. Also wie gesagt, auch da bitte reinlesen, Federico Albanese. Und dann kommt ja auch unsere Musik wieder zum Tragen. Wir haben eine Menge an Platten wieder ausgesucht und vorgehört für euch, wo wir uns Gedanken gemacht haben, ist das was? Und was auch vielleicht uns selber gefällt. Ich hatte zum Beispiel die neue Van Morrison, die gerade erschienen ist. Und ist ja Sir Van Morrison, muss man ja sagen. Also er ist ja Sir. Das ist das 46. Studioalbum. Also da hatte durchaus einiges an Erfahrung aufzuweisen. Ich finde, das ist eine gute Laune-Platte. Es ist ein Stück weit Van Morrison typisch, aber nicht ganz so beliebig wie vielleicht so die zwei, drei Platten davor. Die fand ich schon teilweise echt beliebig. Da hat man diese mehr Erfahrung als Seele gespürt, auf den Platten davor. Und das neue Album, Remembering Now heißt das übrigens, ist so ein Ding, da ist Soul, R&B, paar Gospelwurzeln sind da drin, 14 Stücke auf ziemlich hohem Niveau, mit einer natürlich großartigen Band, mit der er seit 2019 übrigens zusammenspielt. Und Van Morrison klingt sehr jung, finde ich, auf dem Album. Also klingt sehr frisch und im Vergleich zu dem, was andere Herren in seinem Alter so gesanglich noch leisten, ist er da sehr weit vorne. Wenn ich das mit den ersten Van Morrison-Platten vergleiche, natürlich ist er alt geworden, das ist klar. Aber wer also in diesem Bereich unterwegs ist und jetzt nicht ganz ausgefeilte Neuentwicklungen in einer musikalischen Laufbahn erwartet, der kommt mit diesem Album, glaube ich, richtig gut zurecht. Der Album-Opener, der ist übrigens schon länger draußen, vielleicht kennt der einen die andere, das Down to Joy, das war auf dem Soundtrack eines Kenneth Branagh-Films übrigens zu hören und der Film heißt Belfast und da ist Van Morrison geboren und deswegen gibt es da auch diese Verbindung. Dieses Stück ist auf dem Album drauf und ist, glaube ich, ein wirklich guter und passender Track, um so ein Album zu eröffnen. Schönes Sommeralbum, schönes Herbstalbum, also jetzt genau die richtige Platte zur Zeit. Ich habe auch noch ein Album, wo ich mir nicht ganz so sicher bin. Ja, ich habe es aus musikalischen Gründen empfohlen, vielleicht nicht unbedingt aus klanglichen Gründen. Die klingt gut, gar keine Frage, aber das ist schon eher eine Pop-Rock-Produktion. Die Rede ist von der kanadischen Band Born Ruffians. Die sind eher sowas für Leute, die sonst Blur hören, Blink 182, MGMT, so diese Bands, die auch selber immer entweder aus den 90ern kommen oder Anleihen an die 90er dann bringen. Da sind aber rockige Titel drauf, da sind tanzbare Titel drauf, da sind auch ätherische, fließende Songs drauf, die mich an Efterklang teilweise erinnern oder an auch die Sparks oder sowas oder The 1975, da ist so richtig alles dabei. 38 Songs haben die geschrieben für die Platte, 14 sind draufgekommen, also es ist fast so ein internes Best-of. Sehr viel Abwechslung, hohes Niveau, kann ich empfehlen. Und was mir tatsächlich am Tag vor der Aufzeichnung dieses Podcasts reingespült worden ist in meine Veröffentlichungen, ist die neue Single von Sarah McLachlan. Man darf es nicht glauben. Sie bringt nämlich im September 2025 ein neues Album raus. Das Ganze heißt Better Broken. Kann ich empfehlen. Schon die Single ist richtig gut für Leute, die Sarah McLachlan von damals noch lieben und kennen. Und Mirrorball beispielsweise so als eines der großen Alben, das auch lange Zeit auf vielen Hi-Fi-Messen gelaufen ist. Die Produktion ist top, kann man echt nicht meckern. Also Matt Chamberlain an den Drums im Sound City Studio in LA aufgenommen, das ganz klassische. Greg Lesch teilweise an den Gitarren. Sie kann immer noch diesen klassischen Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme. Ich glaube, das wird eins der fetten Alben so dieses Jahr im Hi-Fi-High-End-Bereich. Also Better Broken von Sarah McLachlan, freue ich mich sehr drauf.
Schön.
Nein. Ihr habt jetzt da zugeschwallt mit meinen musikalischen Entdeckungen, die völlig subjektiv sind, aber die vielleicht euch dann doch ein bisschen interessieren, und hört ja einfach mal rein.
Ich bin tatsächlich gedanklich hängen geblieben an dem, was du zu Federico Albanese gesagt hast.
Ah, okay.
Das finde ich sehr, sehr interessant, weil das ist nämlich ein Punkt, der mir auf zum Beispiel auf der High-End auch häufiger begegnet ist. Der jetzt allerdings, haben wir bis jetzt nicht erwähnt, weil das gehört nicht so zu unserem zentralen Fokus. Musikauswahl. Die Sache, was spiele ich auf Messen, beziehungsweise was habe ich für eine HiFi-Kette gut zu finden und was gefälligst nicht, ist ja immer so ein, ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ich sehe das immer wieder, dass auch junge Leute sich auf die Messe verirren, gucken einmal rechts und links in der Halle, sehen, was da gespielt wird, und gehen ganz schnell wieder in irgendeinen Münchner Biergarten. Da gibt es nämlich viele, viele Freizeitalternativen. Dieses vom Punk ins Oper, von der Punkband ins Opernhaus finde ich ganz interessant, weil das tatsächlich so eine Sache ist, die viele als widersprüchlich empfinden, finde ich aber überhaupt nicht, weil Musik ja in erster Linie mit Leidenschaft zu tun hat. Und jemand, der in der Jugend in einer Punkband gespielt hat, ich kenne die Szene ja selbst so ein bisschen, da ist man mit Leidenschaft dabei. Das heißt, das ist jemand, der wirklich für Musik brennt. Kann man jetzt von der musikalischen Ausrichtung halten, was man will, aber ich kenne auch viele Leute, die klassische Musik machen, selber produzieren oder in Orchestern spielen und in der Freizeit unglaublich gern so Melodic Metal hören und so ein Zeug, weil das irgendwie von den ganzen Kompositionen und Harmonien Richtung klassische Musik geht, aber eben mal so ein bisschen so, wie man beim Sport sagt, Ausgleichssport. Das ist halt mal so ein bisschen in die Extreme gehen. Das finde ich sehr, sehr erfrischend, dass auf der Messe auch mehr Mut gezeigt wurde, einfach mal ein bisschen freakige Musik zu spielen. Mit freakig meine ich jetzt, es muss nicht mal allzu gut klingen. Es muss eine Musik sein, die über die hochwertigen Ketten mitreißt und die Leute reinzieht. Und das habe ich auf der Finest Audio Show zum Beispiel. Ich glaube, wir hatten an dieser Stelle schon mal drüber geredet. Waren zwei Räume, die sich gegenseitig aufgeschaukelt haben mit Alternative Rock von Nirvana über Radiohead bis sonst was. Ich glaube, die gingen sich einfach gegenseitig auf den Geist, weil da keine Absprache war. So die halbe Stunde führst du vor, die halbe Stunde gehört mir. Es wurde immer lauter und immer wilder, und das Lustige ist, den Zuhörern hat es gefallen. Und ich hoffe, ich rede jetzt nicht nur von mir.
Das heißt, du warst auf der Messe eh nur in den beiden Räumen. Aber diese Bandbreite, das ist eben genau das, was das ausmacht. Also was das gesamte Hobby ausmacht, was die Interpretation eben auch hergibt. Und was ich auch wichtig finde, ist, offen zu sein für die Qualität des einen, aber auch des anderen.
Ja.
Die Qualität eines 200.000 Euro Lautsprechers weiß ich sicherlich, auch wenn ich es mir nicht leisten kann, zu schätzen, auch wenn ich es höre und ich genieße das dann. Und wir sind ja in der glücklichen Lage, durch unseren Job das ab und zu genießen zu dürfen. Aber ich kann genauso gut tatsächlich die Qualität eines 1200 Euro Lautsprechers an einer guten Anlage genießen, wenn es mit der Lautstärke stimmt, wenn die Stimmung passt und wenn die Musik die ist, die ich mag, ja, und die mich emotional abholt, dann kommt da nicht nur rein technisch manchmal doch die Gänsehaut rüber, sondern einfach, weil mich das aus meinem Alltag ein bisschen herausnimmt, weil mich das aus dieser Zeit vielleicht ein bisschen herausnimmt und hineinzieht in die Musik. Und das geht tatsächlich auch mit eben einem 1200-Euro Lautsprecher oder einem 700-Euro Plattenspieler. Auf einem anderen Niveau, ja, es fehlen sicherlich Möglichkeiten, aber bei ganz vielen Produkten der letzten 10, 20 Jahre ist nichts mehr dabei gewesen, wo ich gesagt habe, das ist falsch, das klingt nicht richtig. Ja, es fehlen vielleicht dann im Bassbereich Informationen, es fehlt etwas an Rauminformation darin, es fehlt etwas an Auflösung darin, aber die musikalische Geschlossenheit, die Stimmigkeit und auch häufig das Timing ist bei aktuellen, günstigeren Anlagen schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, so dass, wenn ich wirklich mich nach einem längeren Arbeitstag zu Hause hinsetze und ich freue mich wirklich darüber, dass ich in der Lage bin, auch nachdem ich mich mit viel Musik und Technik auseinandergesetzt habe tagsüber, kann ich immer noch abends mich in den Sessel setzen und sagen, und jetzt höre ich die Platte. Und
genau.
Und das ist eben keine 200.000 Euro Anlage, die ich habe, natürlich nicht. Und ich habe trotzdem Freude dran und solange das so bleibt, hoffe ich, dass viele von Ihnen und euch da draußen genauso drauf sind und einfach Spaß haben und auch mal jetzt eine Stunde oder eine gute Stunde unseren Podcast hören und sich beeindrucken lassen, vielleicht von neuen Themen, von neuen Ideen, von neuen Ansichten, auch vielleicht nicht ganz unserer Meinung sein müssen, aber einfach mitdiskutieren. Und solange wir zusammen über ein Thema sprechen und uns daran erfreuen können, glaube ich, ist schon ganz viel erreicht. Philosophiestunde zu Ende.
Ja, da kann ich aber einfach nur drei Ausrufezeichen dahinter setzen. Entscheidend ist am Ende des Tages, dass die Füße mitwippen und ich mit der Musik mitgehen kann. So, darauf kommt's an.
Definitiv. Das machen wir jetzt alle mit unserer Lieblingsmusik, weil wir beide beenden jetzt diese Aufzeichnung. Mein Name ist Frank Lechtenberg, du bist Carsten Barnbeck. Wir hören uns dann wieder in Folge 22. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Bis dahin.